und selbst und diese Welt neu sehen lernen. Torwege zu authentischer Spiritualität heute. Teil 1. Chirologie. Wenn wir uns auf den Pfad dessen begeben, was wir Menschen seit Hunderten von Jahren Spiritualität nennen oder als Spiritualität empfinden, dann ist dies ein Weg zum Wesentlichen. Wir stellen uns innerlich die Frage, wir folgen innerlich dem Weg, was ist wesentlich, was zählt, was macht das Menschsein, das Leben aus? Dies hat in modernerer Fassung mit dem zu tun, was wir Sinnsuche nennen. Spiritualität ist nicht eine Ausgrenzung aus der Wirklichkeit, ein Spezialgebiet, ein Luxus. Spiritualität ist der Mut, ist die Leidenschaft, ja ist die Liebe, das Ganze wahrzunehmen und für das Ganze und mit dem Ganzen zu gehen. Das Ganze natürlich in der Version unseres einzigartigen Menschseins. Darum auch führt der Weg zu spiritueller, sprich ganzheitlicher Erfahrung, zu einem neuen Sehen der Welt, also immer durch das Tor unseres eigenen Menschseins. Wir selbst als Menschen sind uns Gabe, sind uns Geschenk und Tor zur Wirklichkeit und sind Aufgabe zugleich. Wir sind Aufgabe als Werdewesen, wo es gilt, uns zu entwickeln, zu entfalten, eben einen Reifungsweg zu gehen. Und genau dies nennen wir seit langer Zeit Spiritualität. Es ist der Kern auch von dem, was wir Religion nennen. Es ist die Essenz von den Weisheitswegen, Heilungswegen, auch alter und indigener Kulturen. Das bedeutet, dass Spiritualität nicht an dem vorbeigehen kann, wie wir heute leben und was wir erleben. Spiritualität geht an, beginnt mit einem Blick auf unsere Situation. Jetzt können wir unsere eigene persönliche Situation hier eintragen, und das ist sehr stark Thema unserer Arbeit an uns selbst, mit unserem Körpersein, unseren Emotionen, mit unseren Mustern und deren Lösung und Heilung. Wir können und sollten aber erst auch einen Blick auf das Größere unserer menschlichen Situation heute werfen. Unsere heutige menschheitliche Situation, wenn wir es groß formulieren wollen, ist schwierig geworden. Oft empfinden wir es wie eine zerbrechende Welt. Was ist es, was zerbricht? Nicht die Erde, unser Planet, Gott sei Dank. Aber es fühlt sich oft so an, als bräche der Zusammenhalt unserer Menschheitsfamilie auseinander, durch unser stetes Gegeneinander agieren. Auch in uns kämpfen oft die Kräfte, die eine gegen die andere. Und das ist eine erste Konnotation, die wir im Blick auf unsere menschheitliche Situation heute global finden können, dieses unglaubliche Potenzial an Kämpfen, an Gewalt, an oft Brutalität, an Fühllosigkeit füreinander und auch für sich selbst. Ganze Nationen kämpfen gegeneinander, Religionen stehen auf und kämpfen und schlachten ab und wollen andere Menschen in ihre Gewalt bringen. Dieses Kämpfen mag durchaus ursprünglich aus einer guten Wurzel kommen, nämlich die Welt, unsere Wirklichkeit zu verändern, gar zu verbessern. Bald aber wird dieser Ansatz, wird dieser Zugang zum Herzen und aus dem Herzen vergessen und wir verstricken uns in den Ideen, die wir haben, wie es sein sollte und beginnen den dann oft brutaler werdenden Kampf. kämpfen, machen wollen, Einfluss und Macht gewinnen, das ist der eine Aspekt, den wir sehen können. Ein zweiter wichtiger Aspekt aus meinem Blick auf unsere Weltsituation heute ist, dass Altes untergeht und nicht mehr trägt. Alte Werte, Konzepte, Bewusstseinsstrukturen verschwinden, lösen sich auf, wie das immer schon in den Umbrüchen der Epochen war. Wir können dazu Jean Gebser studieren oder auch andere, die über Bewusstseinsgeschichte von uns Menschen geschrieben haben. Das Alte geht unter und es trägt nicht mehr. Und die Neigung ist, dass wir uns daran klammern, dass wir versuchen zu restaurieren, dass wir versuchen, das Alte wiederherzustellen und zurückzugehen in einer Form von Nostalgie, gemischt mit Angst und auch einem Schuss Faulheit, uns wirklich auf das Neue einzulassen. Das Alte geht unter, es trägt nicht mehr, aber das Neue ist auch noch nicht da, ist nicht so sichtbar, nicht so konkret und tragfähig, dass wir uns darauf zu verlassen wagen. Es ist eine Art Zwischenraum. Im Buddhismus würden wir es eine Art Bardo-Zustand, ein Limbo-State nennen, ein Schwellenraum also. Und das ist nicht leicht zu handeln und das Beste, was wir tun können in solchen Zwischenräumen, ist die Finger davonlassen, das Alte noch halten zu wollen. Und auch nach dem Neuen zu wuchtig zu greifen, zu hastig zu haschen, ist nicht ein guter Rat. Dieser Zwischenraum, das führt uns zu einem dritten Aspekt mit dem Blick auf unsere heutige globale Situation. Dieser Zwischenraum entkleidet uns auch unserem Wissen. Ehrlich genommen wissen wir nicht, wo es lang geht. Wenn wir Menschen ehrlich sind und in den inneren Spiegel schauen, haben wir relativ wenig Ahnung zunächst und zumeist, wo die Reise hingeht. Die Falle ist, wir tun so, als wüssten wir es. Würden wir diesem Nichtwissen mehr Raum geben, dann könnte etwas Tieferes auftauchen aus einer Leerheit unseres Wissens, eben aus dem Nichtwissen, aus dem Hinlauschen in das Offene, in das Unbekannte. Wir könnten lernen, diesem Unbekannten zu vertrauen und damit die Angst zu durchschreiten. Und spüren könnten wir, wie tiefere Kräfte, die aus unserem Körperwissen kommen, wie diese Kräfte auftauchen, uns unterstützen. Nichtwissen heißt zu konstatieren, dass wir mit dem kognitiven, dem rationalen Denken nicht mehr weiterkommen. Und das ist eine gute Einsicht. Dies führt zu einem vierten Aspekt, der auffällt mit dem Blick auf die heutige Situation. Eine der großen Gefahren, die gerade in der modernen Welt aus meiner Sicht da sind, ist nicht, dass wir nicht wissen, sondern dass wir meinen zu wissen. Dass wir meinen, ganz genau zu wissen, wie Leben zu gehen hat, wie Menschsein funktionieren sollte, was moderne Welt ist, wo es lang geht und wie die aussehen, die nicht mitkommen, die Altmodischen, die Indigenen, die Randgruppen und all die anderen. Dass wir meinen zu wissen, was gesund und krank, was verrückt und richtig ist. Und im schlimmsten Fall sperren wir die anderen in Konzentrationslager, in Irrenanstalten oder sonst wie aus, auch in uns selbst. Die Falle ist also gar nicht das Nichtwissen, die Falle ist das Wissen, das scheinbare Wissen, das Festzurren auf dem Gewussten. Und unser denkender Verstand, solch ein wunderbares Werkzeug, er auch zeitweise sein kann, und wir brauchen ihn auch für diesen Talk hier und für das Zuhören und das Verstehen, aber wenn wir einzig und allein uns auf den denkenden, den diskursiven Geist reduzieren, dann reduzieren wir uns auf das, was in der Vergangenheit zu wissen war. Denn unser Verstand operiert genau damit, mit dem, was früher einmal funktioniert hat. Wissen in diesem Sinne ist letztlich nichts anderes als eine kondensierte, distanzierte oder analysierte oder auch reflektierte Erfahrung. Wir sind nicht mehr unmittelbar in Kontakt mit der Erfahrung. Wir nehmen das Kondensat heraus. Und das ist eine vergangene Erfahrung, auf die wir uns beziehen. Es kann gar nicht anders sein. Aktuelle Erfahrung braucht unmittelbare Berührung. Und dazu ist unser denkender Geist nicht fähig. Das macht doch nichts. Nur sich darüber hinwegzutäuschen, dass wir das auch brauchen. Dass das unsere Lebendigkeit rettet und wieder in Fluss bringt, dass das die Chance des Nichtwissens ist, uns darüber hinwegzutäuschen, das ist gefährlich. Von diesem ersten Blick mit den vier genannten Aspekten auf unsere heutige Menschheitssituation kommen wir zu einem zweiten, der sich schon andeutete. Es gilt zu konstatieren, wenn wir unsere heutige Situation und damit unser Menschsein anschauen, dass wir in einem globalen Umbruch uns befinden, der kulturell verschieden in unterschiedlichen Gesellschaften und Ländern und auch in unterschiedlichen Menschen unterschiedlich valent und machtvoll oder eher zaghaft im Hintergrund ist. Aber es geht um Umbruch. Altes geht unter, Neues taucht auf. Im Grunde ist das die Figur des Lebens, die Figur von Atem, die Figur von Ebbe und Flut, von Tag und Nacht, von Leben und Tod oder besser von Geburt und Tod, was alles das Leben ist. Diese Figur von Lebendigkeit, anders sind wir wirklich totenstarr. Diese Figur von Lebendigkeit, die zeichnet sich natürlich auch aus in ganz großen Rhythmen unserer Menschheitsgeschichte. Und an solch einem rhythmischen Umbruch befinden wir uns offensichtlich. Das hat nichts mit Esoterik, New Age oder der Verrücktheit um das Jahr 2012 zu tun. In ihnen allen steckt ein Käutchen Wahrheit, das sie leider sehr verblendet verdrehen. Das Käutchen Wahrheit ist diese Dynamik des Atems, des großen existenziellen Geschichtsatems unserer Menschheitsgeschichte. Umbruch. John Gebser beschreibt es als den Umbruch vom einseitig rationalen und mentalen Bewusstsein, wo wir uns und unsere Welt verstehen durch das Denken, ursprünglich die Philosophie, und heute mehr und mehr durch Wissenschaft und digitale Technologie, wo wir die Welt aufs rational Verstehbare reduzieren, hin zu einem neuen, einem ganzheitlicheren Zugang zur Welt und uns selbst. Das Neue, so Jean Gebser, besteht nicht darin, dass wir nun eine neue Methode entwickeln, um die Welt und uns selbst zu erfahren, ihr näher zu kommen und zu verstehen. Sondern das Neue besteht genau darin, dass wir auch Zugang bekommen zu alten Blickweisen auf die Wirklichkeit. Und das ist wirklich neu, denn bislang, so auch im mentalen Bewusstsein, wurde immer eine Abgrenzung eingetragen, wenn das Neue auftauchte, gegenüber dem Alten. Also gerade eine, wir könnten sagen, liebevolle Integration des alten Denkens und alter Zugänge könnte das Neue eröffnen. Nicht umsonst haben wir ein großes Interesse an alten Weisheitskulturen, an der Verbindung und Tiefe der Weltreligionen, an Tiefenpsychologie, die hineintaucht in die Archetypen der Menschheitsgeschichte. An einem mit Stan Grof holotropen Bewusstsein, an einer transpersonalen Psychologie und Anthropologie, die die alten Zugangsweisen wertschätzt und mit einbezieht. Wir lernen heute, uns belehren zu lassen, im besten Sinne von indigenen Lehrerinnen und Lehrern, die nicht zurückgeblieben sind hinter rationalem Denken und Zugang zur Welt, die hochintelligente Menschen sind, aber die uns noch etwas anderes lehren können. Auch das Rationale, eine gute Wissenschaft, hat hier ihren Ort. John Gebser nennt dies integral. Es integriert all die Formen, wie wir uns der Wirklichkeit nähern. Hier wäre eine Chance, dass der Kampf endet, dass nicht das eine gegen das andere steht, sondern wir wie in einem Kreis von Weisheiten uns bewegen und die verschiedenen Perspektiven nutzen, um die unterschiedlichen und wunderbaren Aspekte der Wirklichkeit einzusehen. In solch einem Prozess lernen wir auch noch einen tieferen Zugang in unserem Umbruch heute. Wir spüren, und auch dieses individuell erfahrbar in unserem ganz persönlichen, alltäglichen Leben, wie auch auf großer Ebene. Wir spüren, dass wir uns selbst den Weg und das Leben, wie es geschieht, nicht machen können. Wir können einiges bewirken, aber wir können es vor allem nur in dem Maße bewirken, wie wir mit dem Fluss des Lebens gehen. Menschen, die einmal mit lebendigen Flüssen in der wilden, freien Landschaft kooperieren mussten oder das auch gerne taten im Wildniswandern, Trekken oder im Leben draußen in der Landschaft, die wissen das. Gegen den Strom eines gewaltigen Flusses ist wenig zu machen. Es ist sehr schwer, dagegen anzufahren. Es ist schwer, gegen diesen Strom zu schwimmen. Mit dem Strom, wenn wir ihn nutzen lernen, kann viel geschehen. Das heißt nicht, es einfach fließen und dahinrauschen lassen, sondern es heißt, diese Kraft des Strömens zu nutzen und ihm ganz sanft und nicht dagegen, sondern mit der Intelligenz des strömenden Wassers unsere Willensoption anzubieten und das Steuer zu führen und zu lenken, die Kraft, so dass sie unserer Prägung, unserer Wirkung, unserer Absicht, unserer Leidenschaft und Einsicht dient. Das ist Weg. Weg ist nicht gegen die Natur gebaut, wie die Straße oder die Autobahn. Weg verschwindet aber auch nicht im Dickicht, wie der Pfad, der bald wieder zugewachsen ist. Weg ist menschlich. Weg ist der Abschied vom Machbarkeitswahn, dass wir uns selbst manipulieren und gewalttätig in unsere Macht bekommen wollen. Dass wir uns und die Welt kontrollieren, worunter die Natur dabei ist zu zerbrechen und die Erde ächzt. Der Machbarkeitswahn ist es, der Kriege führt und ausbeutet und die Katastrophe global verursacht hat. Unser Wille ist relativ dumm. Er ist ein dummes Pferd. Er braucht die Intelligenz des Herzens und die konzeptfreie Schau unserer Einsicht und tiefen somatischen Intelligenz, dann ist er hilfreich und er zieht dann den Karren. Aber unseren Willen der Natur und dem Leben aufzuprägen, ist ein törichtes Unternehmen und das kriegen wir mit. Dieser Machbarkeitswahn endet in uns und wenn nicht, dann enden wir durch ihn. Weg vom Machbarkeitswahn kann eine Erlösung sein, kann richtig lösend sein, dass wir uns lernen anzuvertrauen dem Strom unseres Lebens, dieser Urkraft des Daseins, das unbezwingbar uns trägt. Wollen wir denn unsere Geburt und unseren Tod machen? Spätestens dort wird uns das Ruder aus der Hand genommen. Wenn wir uns dem anvertrauen, was uns durch Leben und Tod hindurchträgt, hindurchflößt, hindurchströmen lässt. Dieser Gnade des Daseins, so könnten wir es etwas poetisch umschreiben, diesem Geschenk des Daseins, dann kann vieles, vieles in uns entspannen. Unsere kleine Fähigkeit zu kontrollieren, können wir dann wieder beschränken auf die wenigen Dinge im Alltag, wo wir es wirklich brauchen. Und da ist es in Ordnung. Aber im Großen und im Alltag unseres Daseins, im Strömen zwischen Tag und Nacht, in den großen inneren Bewegungen unserer Seele, unseres Körperseins, unseres Lebens, in den Umständen unserer Biografie, die wir auch nicht in der Hand haben, im Zusammenwirken von Freundschaft und Liebe, von sogenanntem Zufall und Glück, von Unfällen und Gelingen, von innerer Öffnung und vom Pfad des Erwachens. In all diesen Bewegungen vertrauen wir uns besser der Gnade des Daseins an. Könnten wir davon auch menschheitlich lernen, wäre so mancher Kampf und Krieg vermeidbar. Dies ist ein wichtiger Umbruch, den uns weise Philosophinnen und Philosophen schon seit langem in unser Stammbuch schreiben. Weg vom Machbarkeitswahn hin zum Erfahren, dass unser Dasein ein Geschenk ist, uns tragen zu lassen vom Grund, vom strömenden Leben. Ist es nicht letztlich die Angst in uns, die spürt, hey, ich kann es nicht machen? Ist die Angst nicht ein Finger, der auf den Mond zeigt in diesem Zen-Sprichwort? Die Angst, die gar nicht gegen uns steht, die uns zeigt, hey, wir kriegen es einfach nicht hin. Ich kann es nicht handeln, weder global noch persönlich. Es liegt nicht in meiner Macht. Die Jahre vergehen, ich verändere mich. Ist es die Angst, die da auftaucht, die uns hinweist darauf, dass wir uns selbst nicht begründen können, sondern gegründet sind in etwas Größerem, das, wenn wir im Ego haften bleiben, als Abgrund auf uns wirkt und uns dann wirklich Angst macht? Folgen wir dem Fingerzeig der Angst, lassen uns nicht von ihr in Panik bringen, sondern folgen ihrer inneren Weisung in die Tiefe, dann können wir spüren, es ist eher wie ein Ozean, der trägt. Es ist das Gegründetsein im Großen, im Größeren und im Größten, das eben, was wir dieses Geschenk des Lebens nennen. Die Angst wird zur Verbündeten. Sie weist uns hin auf das Geschenk, in dem wir ruhen, auf den Ozean des Seins, auf den Strom unserer Menschheitsgeschichte, der auch, wenn wir uns nicht dagegen stemmen, uns nicht festbeißen im Krisenzustand und uns gegenseitig das Leben nehmen, der auch, als dieser Strom uns durchträgt, durch diese schwierige und vielleicht schwierigste Phase unserer bisherigen Menschheitsgeschichte. Und das würde als letzter Aspekt dieser Kairologie zu Beginn unseres Blickes auf Spiritualität heute, das würde auch einen neuen Blick auf unsere Situation werfen. Unseren Übergang heute könnten wir ihn nicht lesen als eine Initiation? Könnten wir ihn nicht lesen als einen Übergang, einen Umbruch, der geschieht, wie wenn jemand durch eine traumatische Erfahrung hindurchgeht, sie noch einmal durcherlebt im Körper, spürt die Kräfte, die aber zutiefst auch in den Symptomen die Heilkräfte unseres Körperwissens freisetzen und zitternd und bebend, wie Peter Levine, der große Traumatherapeut, beschreibt, uns ins neue Leben hineinbringen. Mit den Kräften unseres Umbruchs wird das Traumatische unserer derzeitigen globalen Menschheitssituation frei, schüttelt sich gleichsam von innen heraus ab Und wenn wir es zulassen, wenn wir dem vertrauen, können wir das Ja finden zum Neuen von Leben und Menschsein auf genau dieser Erde. Übergang heute würde dann ruhen, nicht nur in einem großen lebendigen Strom von Menschsein, von Geschichte, von Evolution, sondern in etwas, was wir die große Situation nennen könnten, die unendlich größer ist als diese heutige globale Situation, die uns die Medien und Nachrichten immer auch sehr oberflächlich und sehr dunkel gefärbt und mit ihrer ihnen eigenen Brutalität und Härte rüberbringen. Die große Situation wäre dieser Blick auf das Gesamt, in dem wir ruhen, wovon die spirituellen Traditionen, Religionen der Menschheit immer schon zu reden wissen. Jene große Situation, die die Zeit einbirgt ins Zeitlose, den Ort unserer Erde und unsere Lebensorte ins Ortlose, in die unendliche Raumhaftigkeit unseres Daseins, in die offene Weite, die der Buddhismus oft Leerheit zu nennen pflegt, weil sie so unverstellt und unbegrenzt auf uns wirkt. Jene Weite, die in der letzten Tiefe in den westlichen Traditionen als göttlich beschrieben wird. Der Übergang heute mit all seiner Heftigkeit eingeborgen, wenn man es poetisch und ein wenig mythisch bildhaft ausdrücken will, wie in eine kosmische Hand, in die große Situation des Seins, heimgeborgen in den Ozean, in den wir entspannen können, weil er, so wird sich zeigen, im Letzten unser tiefstes Wesen ist, auch als diese zerbrechlichen, kleinen Menschen, als die wir uns oft erfahren, inmitten dieses Strudels heutiger Geschichte. Dies erfahrbar, zugänglich, etwas mehr sinnlich zu machen, so dicht, dass wir dem im Alltag vertrauen und es als Ressource erfahren können, das wäre eine Aufgabe gelebter Spiritualität heute.